Mit dem nächsten Thema hat sich ein Gast beschäftigt. Der Gast ist Diana. Möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Hallo. Ich entschuldige mich gleich von vornherein. Ich habe eine ziemliche Rotznase. Das wird man hören. Versuche nicht allzu laut ins Mikro zu niesen. Ich bin Diana. Ich bin Anfang 30 und arbeite als Assistenzärztin im noch ersten Weiterbildungsjahr in einem Haus der Schwerpunktversorgung. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Ich esse gern Eis und ich bin unglaublich schlecht vorbereitet. Das fasst meinen Charakter, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ja, aber dafür hast du dich mit einem spannenden und am Ende doch erstmal exotisch anmutenden Thema beschäftigt. Du hast dich mit der Anästhesie bei zystischer Fibrose oder für die Oldschool-Namensleute unter uns der Mukoviszidose beschäftigt. Ist ja schon eher seltene Erkrankung.
Ja, ist richtig. Tatsächlich habe ich auch noch nie eine Narkose bei zystischer Fibrose durchgeführt. Auf das Krankheitsbild aufmerksam geworden bin ich, als ich noch in der Pflege war. Und zwar in meiner Ausbildung habe ich auf einer Kinderstation gearbeitet, hatte einen Einsatz. Und da gab es einen Jungen, der hatte eine zystische Fibrose. Und das hat mich massiv beeindruckt, wie diese Menschen eingeschränkt sind in ihrem ganzen Leben, mit allem, was sie tun. Die können quasi kein normales Leben führen. Hat mich auch über die Jahre immer mal wieder beschäftigt. Und als ich dann in der Anästhesie angefangen habe, und man stolpert ja dann in den Lehrbüchern immer mal wieder über Kapitel, die einen doch interessieren, ist das alles wieder aufgetaucht. Und ja, deswegen habe ich mich da eigentlich relativ viel auch mit beschäftigt und bin mir auch fast sicher, dass es jeden von uns in seiner Anästhesistenlaufbahn, der jetzt nicht gerade an einem Grund- und Regelversorger vielleicht arbeitet, irgendwann mal erwischen wird.
Das kann ich absolut bestätigen. Also ich habe es in der Anästhesie, hat es mich auch noch nie erwischt, aber in der Inneren hat es mich schon zweimal erwischt, dass zystische Fibrose-Patienten in meine Notaufnahme gespült wurden und ich plötzlich mit doch, ja, wie du selbst sagst, schwer beeinträchtigten Patienten, die viele, viele Probleme haben, die man bei normalen Patienten so nicht sieht, umgehen müssen. Und ich hatte auch beide Male das Problem, dass die Maximalversorger hier im Umkreis mir diese Patienten nicht so ohne weiteres abnehmen wollten, sodass ich erstmal auf mich allein gestellt war und gucken musste, was ich mit diesen Leuten mache. Das heißt, es kann am Ende jeden treffen, weil, das hast du auch schön herausgearbeitet, diese Leute werden immer älter. Aufgrund der guten Therapie, die wir mittlerweile machen. Früher sind die sehr, sehr früh gestorben. Mittlerweile haben wir ein Durchschnittsalter von 38 bis 40. Das heißt, wir erreichen halt nicht nur das Erwachsenenalter, sondern werden so alt wie ich. Das schaffen sie. Ja, das heißt natürlich auch, sie werden mit ihren vielen Problemen häufig in Krankenhäuser eingewiesen.
Ja, normalerweise werden die ja eigentlich in speziellen Zentren behandelt, die sich eben auf diese Lungenkrankheiten und Multisystemerkrankungen spezialisiert haben. Aber wenn Not am Mann ist, ich meine, die verbringen viel Zeit ihres Lebens im Krankenhaus, aber teilweise sind sie eben doch auch daheim. Und wenn dann notfallmäßig irgendwas passiert, dann kommen die eben doch auch mal in jedes städtische Wald- und Wiesenkrankenhaus.
Absolut. Kurz so ein bisschen zu den Daten. Zystische Fibrose betrifft ungefähr einen von 2009 Neugeborenen. Damit ist es gar nicht so eine seltene Erbkrankheit, muss man ehrlich sagen. Was ich daran noch in Erinnerung habe, ist witzigerweise der Ammenkuss. Nämlich wenn die Hebamme quasi früher das Neugeborene geküsst hat und der Schweiß salzig schmeckte, dann war das vor moderner genetischer Diagnostik das Zeichen für zystische Fibrose.
Ja, man macht diesen Schweißtest ja auch heute noch, um eben eine Prädiagnostik zu machen. Woraufhin dann der Kinderarzt gemacht.
Was ist denn das Problem bei zystischen Fibrose?
Also das Problem, in den meisten Fällen ist es eine Mikrodeletion auf Chromosom 7. Das CFTR-Gen ist betroffen und das Problem bei den Patienten ist einfach, dass der Chlorid-Transporter in bestimmten Zellen eben nicht gut funktioniert. Das ist ein transmembranöser Chlorid-Transporter und der kann das Chlorid nicht mehr aus der Zelle raus transportieren. Und deshalb wird quasi zum Ladungsausgleich Natrium in die Zelle reingeschleust. Und weil dann ein Haufen Elektrolyte drin sind, zieht das einfach Wasser nach. Da ist ein Gradient da und das Wasser geht in die Zelle geschleust. Im Lumen ist dann zu wenig Wasser übrig. Und alle Sekrete, die sich so in den Lumina befinden, wo eben diese Chlorid-Transporter in den Zellen drin sind, das ist in den Pankreaszellen, im Bronchialsystem, in den Schweißdrüsen, im Dünndarm, bei den inneren Geschlechtsorganen und bei den Leber- und Gallenwegen hauptsächlich. Da ist dann einfach zu wenig Wasser in den Drüsen da und das Sekret, was dort exprimiert wird, ist unglaublich zäh und dickflüssig.
Genau. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Am Ende haben die ein Problem mit zähem Schleim.
Genau.
Und das haben sie halt in vielen Organsystemen, hast du eigentlich auch schon sehr, sehr schön gesagt, es ist eine Multisystemerkrankung. Ich habe es tatsächlich im Studium immer mehr so als Lungenerkrankung wahrgenommen. Vielleicht war das auch von mir ein Problem. Und man muss sagen, wenn man so in die Literatur guckt und auch die Patienten sieht, also die beiden, die ich behandeln musste, die haben halt nicht nur ein Problem mit der Lunge. Was erwartet uns Ärztin jetzt genau bei dieser Erkrankung?
Genau kann man es natürlich nie sagen. Wie bei allen Multisystemerkrankungen kann das natürlich im einen Organ stärker und im anderen schwächer ausgeprägt sein. Jeder Patient ist anders. Aber die CF, also zystische Fibrose-Patienten, haben natürlich typische Manifestationen. Das fängt im Pankreas an, da ist die exokrine Funktion gestört. Deswegen haben die Fettverdauungsprobleme, die kriegen Steatorrhoen und Malignationssyndrome, sind auch oft stark untergewichtig, weil sie das Fett eben nicht richtig verdauen können. Das Pankreas kann natürlich dann auch fibrosieren und dann kann Diabetes mellitus Typ 3 entstehen. Die Leber- und Gallenwege sind betroffen, die haben ganz oft Gallensteine. Also 25% der PatientInnen haben Gallensteine. Viele haben auch eine Leberzirrhose mit portaler Hypertension. Da müssen wir dann auch oft an Ösophagusvaritzen denken. Im Dünndarm haben wir auch exokrine Drüsen, die betroffen sein können. Die haben oft GI-Symptome, die haben Blutungen. Bei den Neugeborenen, das ist oft, wird das auch als Erstmanifestation festgestellt, wir haben häufig einen Mekonium-Ileus aufgrund dessen, weil eben auch der Stuhl dann furchtbar dick ist und nicht raus kann. Aber auch Ältere haben dann Obstruktionssymptomatiken. Die Hälfte der PatientInnen ist in der Lage, ein Kind auszutragen. Die andere Hälfte ist durch die Störung der inneren Geschlechtsorgane überhaupt nicht in der Lage, ein Kind zu empfangen. Männer sind in aller Regel generell steril. Worunter die Patienten natürlich am allermeisten leiden, weil es eben die beste Eintrittspforte für Keime ist und womit wir als Anästhesisten, als Ärzte allgemein und gerade wir Anästhesisten natürlich am meisten konfrontiert sind, ist aber halt die bronchiale Problematik. Die haben furchtbar zähes Lungensekret, die Patienten und Patientinnen, und leiden ganz häufig unter Pneumonien. Und die haben oft ganz komische Keime, Pilze, Pseudomonas aeruginosa, MRSA, RSV, Aspergillus fumigatus, Candida, so Dinge, die wir aus dem Kopf erstmal gar nicht bekämpfen können und die normalerweise auch gar keine Infektion machen würden, dort aber in diesem zähen Sekret sich eben ganz furchtbar gut einnisten und dort brüten können. In 90% der Fälle ist auch die Lungenerkrankung der lebenslimitierende Faktor der CF-Patientinnen.
Ja, daher kommt wahrscheinlich auch genau mein Bild von diesen CF-Patienten. Auch diese Kachexie möchte ich nochmal herausheben, weil es einfach so mein Bild von den CF-Patienten bestimmt. Das ist so, ja, das krasse Bild eines, ich nenne es jetzt natürlich komplett falsch, eines Pinkpuffers, ist, der in einer Pneumonie krass gegen diese Pneumonie kämpft, durch Einsatz aller Atemhilfsmuskeln, die er noch hat, trotz seiner Kachexie. Ja, eine wirklich schwere Erkrankung, unter der die Patienten leiden. Jetzt haben wir so ein bisschen die Organsysteme aufgedröselt, in denen diese Krankheit sich manifestiert. Worauf müssen wir denn in der Anästhesie achten? Also, oder wo sollten wir unseren Fokus drauf legen?
So ein CF-Patient, der unterzieht sich in seinem Leben schon einigen Operationen. Also die müssen echt oft Operationen oder Interventionen hinter sich bringen, auch sogar schon im Neugeborenen- und Kleinkindalter, wie wir ja auch schon gesagt hatten, wegen des Mekonium-Ileus. Die kriegen Bronchiallavagen, die müssen die Ösophagusvaritzen verödet kriegen, die haben Nasenpolypen, die sie weggeschnitten kriegen müssen. Wenn es blöd läuft, kriegen die einen Ileus, den man therapieren muss, Cholezystektomie bei Gallenstein. Am Ende steht natürlich die Lungentransplantation, wenn das Lungengewebe einfach komplett zerstört ist. Und bei den Patienten ist das Wichtigste, dass man die wirklich von Anfang bis Ende als CF-Patienten wahrnimmt und dass da nichts irgendwie durchs Raster fällt. Man muss bei denen wirklich schon bei der Prämedikation anfangen, sich darauf vorzubereiten, auf diese wirklich anspruchsvollen Narkosen. Das sind Patientinnen, die sich im Krankenhaus oft schon gut auskennen, weil sie eben die meiste Zeit ihres Lebens dort verbringen. Die wissen auch meistens ganz genau, was ihnen hilft und was nicht. Da braucht man auch nicht irgendwie ein Vorgehen nach Standard oder sowas dann an den Mann zu bringen. Wenn die sagen, ich brauche dieses oder jenes Medikament, dann sollten die das kriegen. Präoperativ kann man natürlich schon einiges an Diagnostik machen, was einem hinterher eventuell dann auch den Hals retten kann, bevor es eben eng wird unter der Narkose. Ganz vorne steht natürlich die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Da interessiert uns als Anästhesisten natürlich am meisten die Funktionstüchtigkeit der Lunge. Hat der Patient oder die Patientin im Moment respiratorische Symptome? Ist da ein florider Infekt? Wie sieht der Schleim aus? Hustet der Schleim ab? Hustet die Schleim ab? Sind die Bronchien hyperreagibel? Auch Dinge, die uns die Narkose unter Umständen verhageln können. Und ganz wichtig sind hier die metabolischen Äquivalente. Wie belastbar ist der Patient in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt der Narkose? Weil das eine ganz gute generelle Prognose darüber abgibt, wie der Patient intraoperativ in der Narkose zu führen ist und vor allem, wie er auch aus der Narkose wieder rauskommt.
Ja, also bei CF-Patienten ist das wichtig. Ich finde, diese metabolischen Äquivalente sind tatsächlich bei den meisten Patienten wichtig. Ich finde, das sollte eine der Standardfragen sein, die man einem Patienten stellt, wenn er natürlich laufen kann. Wenn er jetzt aufgrund seiner Gonarthrose nicht laufen kann oder kaum, dann ist es schwierig. Aber sonst kommen sie noch zwei Stockwerke hoch, kommen sie noch ein Stockwerk hoch. Am Ende ist das prognostisch viel wertvoller als irgendwelche Diagnoselisten, also für Narkose prognostisch viel wertvoller als irgendwelche Diagnoselisten zu lesen, glaube ich persönlich. Eine ganz persönliche Meinung. Wir haben ja schon über atypische Infektionen bzw. atypische Infektionen der Lunge gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Patienten haben früh in ihrem Leben viele, viele Antiinfektiva bekommen. Und damit wir natürlich perioperativ noch die Keime, die da sind und die wir bekämpfen wollen, abdecken können, sollten wir hier früh eine Anamnese machen, beziehungsweise dann tatsächlich auch Arztbriefe wälzen, um zu wissen, was haben diese Patienten, worauf ist es sensibel, worauf ist es resistent und was können wir noch machen. Also know your enemy. Wir sollten irgendwie die Resistenzlage erfassen. Bei diesen Patienten noch viel wichtiger als bei allen anderen. Und das, ja, am besten, bevor wir mit der Narkose beginnen, spätestens, wenn die Patienten bei uns auf Intensivstation landen und wenn sie bei uns operiert werden, haben sie eine gute Chance, auf der Intensivstation zu landen, muss man ehrlich sagen. Ja, was gibt's noch zur körperlichen Untersuchung zu sagen?
Natürlich interessiert uns da als allererstes die Lunge. Man muss sie auf jeden Fall abhören. Keine Frage, macht man ja bei jedem Patienten in der Prämedikation. An einem expiratorischen Giemen zum Beispiel könnte man obstruierte Atemwege erkennen. Man kann ein Rasseln auf der Lunge hören. Man kann generell die Atemmechanik auch beim Auskultieren sich noch mit anschauen. Sind die schon in der Orthopnoe? Haben die schon die Atemhilfsmuskulatur dabei? Wichtig sollte man bei diesen Patienten auch vor der Narkose eine Spirometrie machen. Die zystische Fibrose macht durch diese zähen Schleimpfropfen in den Bronchien Bronchiektasien. Das heißt, im Endeffekt werden Teile der Lunge einfach abgehängt und die haben ein komplett reduziertes FEV. Durchschnittlich sind das nur 7,5%. Und deswegen sollte man vor der Narkose auf jeden Fall eine Lungenfunktionsdiagnostik machen. Was sich anbietet bei den Patienten, ist eine Blutgasanalyse. Die muss natürlich nicht arteriell sein im Prämedikationsgespräch, aber zumindest eine Kapillare sollte man auf jeden Fall mal abgenommen haben. Gerade bei weit fortgeschrittener Erkrankung kann man da sogar schon eine respiratorische Partialinsuffizienz, bei älteren Patienten sogar eine Globalinsuffizienz feststellen. Die haben einfach ein reduziertes Ventilations-Perfusionsverhältnis und das ist was wir vorher wissen müssen, worauf wir uns einstellen müssen.
Super wichtig, gerade auch später auf Intensivstationen. Wir haben ja ganz oft den Fall, dass wir die Patienten dann normoventilieren wollen und vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Anästhesisten-Ding, dass wir uns sehr auf Zahlen stürzen und dann fühlen wir uns ganz, ganz unwohl, wenn die plötzlich ein 60er CO2 haben. Und wenn wir vorher wissen, dass das vielleicht einfach deren Wohlfühl-CO2 ist, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen besser, als wenn man gar keinen Ausgangswert hat. Von daher vorher eine BGA, finde ich, ist ein super Punkt für diese Patienten, ja.
Dann können wir natürlich radiologisch auch noch das eine oder andere vorher bestimmen. Man kann im Röntgen-Thorax sich mal anschauen, ist das Mediastinum prominent, ist das Diaphragma abgeflacht, das ist ja alles Zeichen dafür, dass die Patienten schon relativ lang mit einer sehr angestrengten Atmung kämpfen und wir dann unter Umständen in der Narkose natürlich andere Respirationsverhältnisse vorfinden, als das bei einem gesunden Patienten der Fall wäre. Früher hat man bei jedem Patienten mit CF vor der Narkose einen CT-Thorax gemacht. Da kann man natürlich auch die Bronchiektasien am besten sehen. Aber mittlerweile weiß man, die sind so oft im Krankenhaus, die werden so oft operiert. Wenn man da jedes Mal ein CT vorher fahren würde, dann würden die wahrscheinlich nicht mehr mit 30 an ihrer Lungenkrankheit sterben, sondern weit vorher an Strahlenkrankheit. Deswegen wird jetzt immer häufiger empfohlen, besonders auch bei den Kindern, stattdessen MRT zu machen. Das liefert ähnlich gute diagnostische Ergebnisse und man kann so ein bisschen sehen, was einen dann erwartet, auch an Airtrapping, also wie viel von der Ausatemluft quasi im Patienten verbleibt und den Totraum erhöht. Leider gibt es dann nicht unbedingt eine starke Korrelation zwischen Bildmorphologie und der klinischen Situation, besonders weil das auch so eine Kolibri-Sache ist und nicht jeder Radiologe das wirklich gut befunden kann. Deswegen gibt es auch keine generelle Empfehlung, wie viel Bildgebung präoperativ tatsächlich gemacht werden soll. Aber die Patienten sind ja sowieso ständig im Krankenhaus. Die haben meistens, wenn die kommen, Bilder dabei, die kann man sich angucken. Und dann kann man einfach mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin oder dem Pulmonologen oder der Pulmonologin reden und fragen, ob es da nochmal eine neue Bildgebung braucht oder ob das verwendbar ist. Genau. Zwei Dinge gibt es doch, die wir vielleicht noch vorher machen sollten. Das eine ist ein transthorakales Echo. Die CF-Patienten haben häufig pulmonale Hypertonien. Und das geht natürlich auch auf die Herzmechanik. Und man sollte sich das einfach alles mal angucken, um auf eventuelle lungenunabhängige Hypoxien vorbereitet zu sein, ob die einen pulmonalen Hypertonus mitbringen. Das würde man dann am vergrößerten rechten Ventrikel und an Wandverdickungen erkennen und könnte sich dementsprechend auch auf eventuelle Schwierigkeiten in der Narkose vorbereiten. Und ganz wichtig, natürlich darf man auf keinen Fall vergessen, ist aber natürlich auch im Standardrepertoire einer Prämedikation drin. Wir müssen den Patienten ein Labor abnehmen. Was ist hier jetzt besonders wichtig? Die Leberwerte. Die Patienten haben ja häufig auch in den Leber- und Gallenwegen in den endokrinen Drüsen Probleme. Und wenn die Leberwerte tatsächlich signifikant erhöht sind, also ungefähr um das 1,5-fache erhöht sind, dann sollten die vorher gastroenterologisch vorgestellt werden. Die Kollegen sollten eine Cholestase ausschließen und unter Umständen dann eine ERCP machen und das behandeln.
Genau.
Und das behandeln.
Ist ja der typische Ablauf. Bei uns ist es im Haus so, dass die GPT standardmäßig mit im Präop-Labor mit drin ist. Wenn die pathologisch ist, guckt man weiter. Das ist sicherlich auch eine Abwägung aus finanziellen Gesichtspunkten bei der Menge an präoperativen Patienten, die man dann so sieht. Aber wenn da was pathologisch ist, sollte gerade bei diesen Patienten der Schritt zum Sonoabdomen und dann weiter, wenn man da was sieht, Endosono, ERCP, das sollte geebnet sein. Genau. Was machen wir denn, wenn die Patienten notfallmäßig wiederkommen? Weil das ist ja schon recht umfangreiche Diagnostik.
Ja, natürlich können wir, wenn die notfallmäßig reinkommen, im Dienst oder nachts, diese präoperative Diagnostik nicht gewährleisten. Das ist Quatsch. Aber wir haben unseren größten Fokus auf der Lunge. Die pulmonale Situation ist wichtig und wir gucken uns einfach an, wie viele METs haben die Patienten, mit was für einer Belastung können wir rechnen und anhand dessen müssen wir uns eben dann auf eine halbwegs schlimme oder eine ganz schlimme Narkose einstellen.
Wahrscheinlich wird es so laufen und hoffentlich ein Intensivbett in der Hinterhand haben.
Immer.
Worauf sollten wir uns fokussieren? Wie können wir denn die Narkose optimieren?
Naja, das Beste bei diesen Patienten ist natürlich, wenn man die Lunge, wenn es irgendwie geht, in Ruhe lassen kann. Wenn man die Möglichkeit hat, bei diesen Patienten ein Regionalverfahren zu machen, dann sollte man das in jedem Fall machen, also Spinalanästhesie oder periphere Blocks. Das ist so, die Nerven sind ja ungefähr der einzige Teil des Körpers, wo die kein Problem haben. Wenn wir auf eine Vollnarkose verzichten können, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Beziehungsweise auf eine invasive Beatmung verzichten können.
Ja.
Genau. Bei vielen geht das halt natürlich nicht. Also es gibt einfach Eingriffe, die kannst du nicht in regionaler machen. Dann müssen wir die eben doch intubieren. Das bringt aber natürlich bei diesen Patienten einen Haufen Gefahren mit sich.
Ich glaube, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Ich würde hier auf eine Lagerungsmaske verzichten. Also entweder ich kann das mit peripheren Blocks machen und unter Spontanatmung oder ich nehme den Tubus.
Keine Lagerungsmaske, niemals. Die haben ganz oft hyperreagible Bronchien und auch einen hyperreagiblen Larynx. Wenn die zumachen in der Narkose, dann ist keinem geholfen dabei. Zumal die sehr, sehr hohe Beatmungsdrücke brauchen aufgrund des zugeschleimten Bronchialsystems. Da kommst du mit einer Larynxmaske gar nicht durch. Ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Patienten ist die perioperative Schmerzabdeckung. Man muss bei den Patienten und Patientinnen mit Opiaten sehr, sehr vorsichtig sein, weil alles, was irgendwie Atemdepression macht, bei dieser angespannten pulmonalen Situation natürlich das Ganze zum Kippen bringen kann. Gleichzeitig ist das Problem, dass wenn die eine schmerzbedingte Schonatmung haben und bei denen teilweise Lungenabschnitte sowieso minder belüftet sind, das Pneumonie-Risiko natürlich exponentiell ansteigt. Deshalb bietet sich natürlich auch für die perioperative Schmerztherapie je nach Schmerzlevel und Lokalisation unter Umständen Regionalverfahren an, also periphere Nervenkatheter oder ein thorakaler oder lumbaler PDK, einfach um die Opiate ein bisschen reduzieren zu können und trotzdem zu vermeiden, dass die Patienten eine flache Atmung kriegen.
Wenn wir denn doch Atemwegsmanagement machen müssen, wir haben schon gesagt, besser keine Lama, worauf sollten wir denn noch so achten?
Also was in jedem Fall vermieden werden sollte neben der Larynxmaske sind nasale Intubationen. Die Patienten haben ganz oft Nasenpolypen, auch wenn die mal wegoperiert bekommen haben, die kommen wieder und die bluten dann natürlich auch leicht raus. Ich meine, jetzt ist die Indikation zu einer nasalen Intubation jetzt nicht so häufig gegeben, aber vielleicht kann man es trotzdem einfach im Hinterkopf behalten. Generell braucht man für diese Patienten wirklich hohe Beatmungsdrücke. Da darf man nicht erschrecken. Die haben wirklich viel Sekret, die kriegen es ja auch nicht abgehustet. Und das ist echt zäh. Und um da irgendwie Luft hin und her zu schieben, braucht man wirklich, wirklich hohe Drücke. Und jetzt wird ja natürlich jeder denken, um Gottes Willen, Barotraumata, ja, ist auch richtig. Die Gefahr ist da und die tragen auch oft nach der Narkose Barotraumata davon. Was da helfen kann, ist präoperativ eine bronchoalveoläre Lavage durchzuführen. Kann das natürlich aber auch nur bedingt verbessern. Eine Sache gibt's, die bei den Patienten und Patientinnen ganz abgefahren ist. Und zwar haben die erwachsenen CF-Patientinnen und Patienten haben einen verringerten Knorpelgehalt im Bronchialsystem. Und deshalb kann es sein, dass wenn ihr die voll relaxiert, dass ihr eine paradoxe Atemwegsobstruktion bekommt. Das heißt, die Bronchien fallen einfach zusammen, weil diese Muskelspannung, die sie sonst offen hält, wegfällt und die Knorpelspannung nicht in der Lage sind, die offen zu halten. Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Die haben oft Bronchospasmen, weil sie eben, wie gesagt, dieses hyperreagible Atemwegssystem haben. Aber in aller Regel sprechen die auch gut auf Beta-Sympathomimetika an. Die kann man auch direkt vor dem Einleiten nochmal inhalativ geben, intraoperativ zur Ausleitung. Eigentlich kann man die immer geben.
Genau. Wie würdest du die Narkose führen?
Ja, es bietet sich natürlich eine Narkoseführung mit Sevofluran an, weil es eben eine bronchodilatatorische Wirkung hat und auch koanalgetisch wirkt und damit natürlich auch wieder der Opiatverbrauch verringert werden kann. In der Narkose selber sollte man ein großzügiges Volumenmanagement anstreben, weil ein Volumenmangel natürlich auch wieder zu zähem Schleim führt und diese Schleimpfropfen die unteren Atemwege komplett verschließen können und ich damit noch mehr Totraum generiere. Wichtig bei den Patienten ist, dass man ganz oft die Lagerung kontrolliert, auch in der Narkose. Die sind echt richtig kachektisch. Die sind richtig dünn, weil die eben durch diese Fettverdauungsstörung die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen können. Und die kriegen ganz schnell Hautläsionen. Also guckt einfach häufiger mal unters Tuch, schaut mal, ob die noch gut gepolstert sind. Und auch vorm Abdecken und vorm Abwaschen, die wirklich gut und dick einpacken. Bei uns im Haus gibt's so Boxhandschuhe, die Patienten ankriegen und an jedes Gelenk kriegen die so Weichlagerungsmatten dran. Und die müssen einfach richtig gut eingepackt werden.
Ja.
Und natürlich bei diesen Patienten, die so dünn sind, ist auch mehr Wärmemanagement natürlich extrem wichtig, weil die euch nämlich super schnell sehr, sehr kalt werden.
Super guter Punkt, also beides. Ich glaube tatsächlich, dass Lagerung ein Punkt ist, für den sich keiner so richtig zuständig fühlt. Die Operateure lagern meistens natürlich so, dass sie optimal operieren können. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir Anästhesisten, ja, wir gucken mal, dass natürlich der Kopf ordentlich liegt, aber so richtig hundertprozentig ist das ja auch nicht unser Ding. Und man müsste sich ja mit dem Operateur auseinandersetzen, wenn man da etwas verbessern wollte. Und von daher, da fehlt eigentlich der klassische Lagerungspfleger, der halt nur dafür zuständig ist, den es aus wirtschaftlichen Gründen, wie ich glaube, in den meisten Häusern leider nicht mehr gibt. Und von daher achtet eh auf die Patientenlagerung und bei charaktischen Patienten, wie bei CF-Patienten besonders.
Wenn die Narkose dann zu Ende ist, also beziehungsweise die Operation zu Ende ist, dann sollte auch die Narkose irgendwann mal zu Ende sein. Und dann kommt natürlich der nächste wirklich kritische Zeitpunkt, wenn man die Narkose gut überstanden hat, und das ist die Ausleitung. Jeder, der jetzt schon zweimal gehört hat, dass sie ein hyperreagibles Bronchialsystem hat, der kriegt spätestens jetzt den Zitterich, weil ein Lagerungsspasmus nach dem Ausleiten ist natürlich so der Worst Case, der uns passieren kann. Vorher sollte man allerdings was anderes machen. Man sollte ein Recruitment-Manöver machen, das heißt einmal den Beatmungsdruck wirklich hochnehmen, kurze Zeit oben stehen lassen und dann mit Piep wieder runternehmen, damit einfach die abgehängten Lungenabschnitte wieder mit ans Netz in Anführungszeichen genommen werden und der Totraum möglichst minimiert wird, um diesen Patienten nach dem Aufwachen, wenn die schon eine Schmerzatmung haben oder eine Aufwachatmung haben, möglichst viel Lungenvolumen zur Verfügung stellen zu können. Und natürlich sollte man bei allen Patienten gucken, dass sie keinen Relaxantienüberhang haben. Bei den Patienten ist es aber halt vital, weil wenn die eine Relaxantienatmung haben mit wenig Atemzugvolumen und viel Frequenz, dann schieben die halt wirklich nur diesen Totraum hin und her, den die haben. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall ganz, ganz sicher sein. Im Zweifelsfall einfach nochmal einen Topf dran machen und einfach nochmal gucken, ob das Relaxanz wirklich vollständig abgebaut ist. Und die sollten komplett selber spontan ausreichend atmen und man sollte sie nur in Oberkörperhochlage extubieren.
Ja, ich finde, das ist auch ein schöner Grund, also genau wie bei Adipösen, dann mal die Leute auch in Oberkörperhochlage aus dem Saal zu fahren. Das ist ja immer ein bisschen verhasst, weil dann muss der Tisch danach wieder auf die Säule, um ihn wieder oberkörpertief zu fahren. Also unsere Tische kann man zumindest in Oberkörperhochlage auch auf die Lafette fahren. Man muss sie dann halt wieder auf die Säule fahren, um sie zurückzufahren. Das ist natürlich Aufwand. Ich glaube, das ist mal ein guter Grund, wenn man sie im Saal extubieren möchte, das zu tun, genauso wie so extrem adipöse Patienten.
Wenn die extubiert sind, gehen die ja häufig direkt auf die Intensivstation. Die wenigsten gehen über den Aufwachraum nach draußen, aber was ich jetzt zum Aufwachraum sage, gilt natürlich auch direkt für den postoperativen ICS-Aufenthalt. Die brauchen eine großzügige Schmerztherapie, damit sie eben keine Schonatmung haben, weil sonst die Atemarbeit den Sauerstoffverbrauch noch mehr in die Höhe treibt. Dabei sollte man möglichst eben auf Nicht-Opioide zurückgreifen, damit die keine Atemdepression kriegen, weil das schmeißt die halt vollkommen um. Also einfach nicht-steroidale Antirheumatika, Ketamin unter Umständen oder ein Lidocain-Perfusor, IV-Lidocain, können die auch kriegen. Und am besten ist natürlich einfach ein peripherer Katheter oder ein PDK. Wenn die Schmerzen wirklich nur mit Opioiden in den Griff kriegen und es nicht anders geht, dann kann man denen auch eine Atemunterstützung anbieten. Eine High-Flow-Maske nutzt denen tatsächlich relativ wenig, weil das Problem ja die Atemmechanik ist bei denen. Deswegen können die einfach eine NIF-Maske draufkriegen und können dann mit ein bisschen Piep auch ihre Bronchiektasien offen halten. Also die Patienten sind ja meistens schon vor der Operation pulmonal stark kompromittiert und deswegen sollte generell bei CF-Patientinnen und Patienten und bei den Notfallpatienten und Patienten sowieso auf jeden Fall ein freies Intensivpflegebett für die postoperative Überwachung bereitstehen, dass die nach dem Aufwachraum direkt in die Peripherie gehen. Das ist wirklich sehr, sehr selten und auch wirklich nur bei sehr jungen Patienten, die noch nicht so starke Organmanifestationen haben. Aber die für eine Nacht auf einer Überwachungsstation zu haben, da seid ihr auf der sicheren Seite.
Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, gerade wenn wir jetzt hier von Häusern reden, die keine Expertise im Umgang mit den Patienten haben. Und du hast jetzt ja schon mehrmals gesagt, die CF-Patienten, die sind kein CF-Patient, ist wie der andere. Ich glaube, eine Nacht an einem Monitor würde ich mich persönlich besser fühlen. Da mag jemand mit mehr Erfahrung sagen, ah, das kann man auch großzügiger sagen, die Erfahrung fehlt mir und solange sie mir fehlt, würde ich sie, glaube ich, an den Monitor legen, genau wie du.
Der Punkt ist halt auch, du kannst nicht einschätzen, wie die aus der Narkose rausgehen. Die sind so progredient, das kann wirklich innerhalb von einer Stunde können die so schlecht werden. Und wenn da innerhalb dieser Stunde auch noch eine Narkose stattfindet, kann es sein, dass die dir pulmonal halt komplett einbrechen. Das heißt, du musst sowieso ein Intensivbett für die vorhalten, bevor du sie in die Narkose reingibst. Und wenn das da ist am Schluss, nutzt es einfach. Lass die eine Nacht an der Überwachung.
Genau. Fassen wir das Ganze nochmal so in den Kernpunkten zusammen. Also Narkose bei CF-Patienten ist sicherlich selten, aber am Ende kann es doch jeden von uns treffen, weil sie einfach viele, viele Probleme haben. Und da sind wir in, ich sag jetzt mal, peripheren Krankenhäusern leider nicht vorgefeit, dass die auch mal zu uns gespült werden. Wenn wir sie haben, ist eine ordentliche, und ich meine wirklich ordentliche Prämedikation mit einer körperlichen Untersuchung, einer Spirometrie, einer Bildgebung und einem TTE tatsächlich wichtig. In der Narkose oder zur Narkose sollten wir regionale Verfahren bevorzugen, um Opioide zu vermeiden, um am Ende die Patienten schmerzfrei zu kriegen mit möglichst wenig Atemdepression. Wir sollten auf die Lagerung achten. Wir sollten ein eher großzügiges Volumenmanagement anstreben. Wir sollten Patienten am Ende wahrscheinlich erstmal eine Nacht überwachen und vielleicht sogar auf Intensivstation extubieren, je nachdem, wie sicher wir uns fühlen und wie gut die Patienten aus der Narkose kommen. Hast du noch was zu ergänzen, Jana?
Ich glaube, das war sehr umfassend.
Vielen, vielen Dank für dieses zwar selten, aber doch, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema. Schön, dass du dich bei uns gemeldet hast, dass du das vorstellen möchtest. Hat mich wirklich sehr gefreut. Als Gast gebühren dir die letzten Worte.
Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Auch, dass du so viel Geduld mit mir bewiesen hast. Im Vorfeld mit dem Artikel und auch jetzt in der Aufnahme, obwohl ich so schlecht vorbereitet war. Es hat mir großen Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich Recherchearbeit wirklich hasse, hat mir das echt Freude bereitet, das zusammenzusuchen und zusammenzuschreiben. Und ja, vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ich will das Codewort sagen. Das Codewort ist Wizard, aber mit 2 Z.